Meine lieben Zuhörerinnen im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin Herr Pfarrer Spiegel, evangelisch, Mistelbach und so weiter. Und auch, man soll es ja nicht ausschließen, vielleicht irgendwelche neuen Zuhörer, die über die Dampfer-YouTube-Videos da dazugekommen sind. Ja, hören Sie es einmal an, vielleicht ist es spannend. Gut, wie üblich fange ich mit was anderem an, als ich dann eigentlich sagen will. Und zwar, es ist zum Kotzen. Also, Österreich war jetzt der erste Staat, der die Grenze eigentlich geschlossen hat, de facto geschlossen hat. Und jetzt haben alle anderen auch die Grenze geschlossen. Das heißt, die sitzen jetzt alle in Griechenland fest. Griechenland, das eh kein Geld hat. Und jetzt sehen wir in den Nachrichten dauernd irrsinnig betroffene Moderatoren, die darüber sprechen, wie furchtbar die Lage in Idomenea oder wie das heißt ist. Und ja, jetzt sind die Deutschen, zumindest Merkel, böse auf die Österreicher, weil wir so unmenschlich sind und das ausgelöst haben. In Wirklichkeit sind die Deutschen natürlich auch heilfroh, dass keine mehr kommen. Und der österreichische Außenminister, seine Exzellenz, der geile Mobilbubi, googeln Sie einfach, wo Sie meinen. Wobei er das Wort Geilomobil hat streichen lassen, das war noch, wie er bei der jungen ÖVP in Wien war, sagt jetzt, und da wird es jetzt genial, Menschen, zum Beispiel Merkel, die jetzt bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, sind an deren Tod schuld. Und zwar, weil die sich sonst gar nicht aufmachen würden. Also quasi jeder, der sagt, naja gut, also weil es echt oder zu schlecht geht, sind wir bereit, euch aufzunehmen, zumindest für eine gewisse Zeit aufzunehmen, ist daran schuld, wenn die sterben. Das hat sogar irgendeine völlig perverse Logik, nur es ist komplett unmenschlich. Muss man auch so. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Irrsinnig witzig wäre es, also spannend wäre es, weil ich kann ja die deutschen Medien nicht so genau beobachten, wenn ihr mir, meine lieben zwei Drittel deutscher Zuhörer, weil es in Deutschland mehr Evangelische gibt als in Österreich zum Beispiel, sind die also irgendwie mehr hier und also es endet dann circa bei Köln. Also nördlicher verstehen sie mich nicht mehr. Also nur noch sehr wenige und sehr konzentriert. Wie wird denn über Österreich jetzt in den deutschen Medien berichtet? Das würde mich wirklich interessieren. Sind wir jetzt die Bösen? Sagen jetzt alle diese bösen Österreicher und sind natürlich heilfroh, dass keine mehr kommen? Oder sagen die, naja, vielleicht hätten wir vorher da, wo es tun sollen, etwas tun sollen für norddeutsche Zuhörer? Aus dem ganz einfachen Grund, dass ja die große, große Wanderungsbewegung nicht unbedingt losgegangen ist, weil Frau Merkel gesagt hat, wir nehmen alle auf, was sie niemals gesagt hat, sondern eigentlich da ausgebrochen ist, wie das ganze zivilisierte Westeuropa jahrelang dem Syrienkrieg zugeschaut hat. Okay? Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Und auch der berühmte Afghane, der nur ein Wirtschaftsflüchtling ist, weil ja dort kein Krieg ist, kommt wahrscheinlich aus einem Dörfel, wo ihm wunderschöne in Westeuropa und den USA, nur dort kommt er nicht hin, der Afghane, gefertigte, mehrfach verwendbare Bomben ein paar Leute in seinem Dorf schon die Füße weggerissen haben. Das sollten wir nicht vergessen. Das sind diese geilen kleinen Dinge, die so in einem Kanister drin sind, als Kanister österreichisch. Das ist so ein langes Ding, das halt unter dem Flugzeug hängt, wo dann so ganz viel so kleine rauskommen und die sind gescheit, die sind wirklich gescheite Dinge. Die wissen, wo es drauf fallen. Also wenn die weich fallen, denken sie sich, na, bei euch eine Mine. Ne? Da wird sozusagen quasi schlagartig wiedergeborenes Mine und wartet dann auf den afghanischen Bauern und auch auf das afghanische Schaf nebenbei bemerkt, weil nämlich, meine Lieben, diese Menschen dort so arm sind, dass sie von Schafen leben, weil das ein irrsinniges Hochland ist, wo du eh nichts anderes tun kannst. Und dort ist es jetzt ziemlich geil, wenn es dem Schaf, das Schaf in die Luft sprengt, dann verhungert die Familie. Und wenn du sehr viele Minen dort runtergehauen hast, die da rumliegen und sehr viele Schafe in die Luft fliegen, dann verhungert nicht nur die Familie, sondern das ganze Dörfel. Also absolute Wirtschaftsflüchtlinge, muss man ja sagen. Man hätte ja zum Beispiel, also ich sag's noch mal, die Deutschen haben da einen ganz einen geilen Panzer, der ist gepanzert, wie es halt für einen Panzer gehört, und der hat vorne so ein Dingsbums, das dreht sich irrsinnig schnell, schaut aus wie so ein riesiger Mähdrescher, nur dreht sich viel schneller mit Ketten, der haut da am Boden, nicht? Und dann fliegt die Mine in die Luft. Man hätte ja zum Beispiel diese Dinger nach Afghanistan schicken können. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wobei ich sagen möchte, dass sich die Deutschen in Afghanistan, zumindest dort, wo die waren, wirklich sehr, sehr, sehr bemüht haben. Die, die dort waren, nicht unbedingt die, die sie hingeschickt haben. Also wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Auf jeden Fall sind jetzt alle auf alle böse, weil sie so unmenschlich sind und in Wirklichkeit total froh, dass keine mehr kommen. Was jetzt natürlich auch nicht bedeutet, dass man jetzt schauen würde, dass dort vielleicht einmal ein bisschen besser wird, weil der Afghane, der Syrer und der Iraner als solcher, der kommt auf die Welt und nach 3 Wochen will er schon nach Westeuropa. Weil das ist ja so leicht, die Heimat zu verlassen. Ne? Die Heimat zu verlassen ist ja ganz was Einfaches. Also das ist wirklich, also das haben sie ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Also der Mensch als solcher macht das ja irrsinnig gern. Was mich daran erinnert, jetzt endlich zu erzählen, Tagebuch eines Pfarrers, bin auf 6 Minuten, schon ein bisschen hochgegangen gerade. War heute mit dem Karl Bloski, das ist der ehemalige Kurator in Laa oben, im Heimatmuseum. Und dort ist er Schriftführer und hilft mit und so weiter und so fort. Und das ist ein geiles Heimatmuseum, nämlich der Vertriebenen. Wir unterscheiden nämlich zwischen Vertriebenen und Flüchtlingen. Das ist ganz eine wichtige Unterscheidung. Und dieses Museum ist natürlich ein Wahnsinn. Also du gehst da durch, das ist ein ganz ein kleines Museum, das ist im ehemaligen Rathaus. Das ist uralt, das wollten sie niederreißen. Und haben ein paar so Kulturvereine gesagt, nein, können sie nicht niederreißen. Und haben da auch ein bisschen ja irgendwo lächerlich. Okay, die Treppe ist wirklich in Eigenregie gebaut, weil die anderen haben gesagt, na, reißen wir es da nieder. Und wenn du dort durchgehst, es ist wirklich ans Herz greifen. Also zuerst hast du einmal die Landkarten, dass witzigerweise Tschechen, Slowaken und Deutsches und Österreicher extrem cool nebeneinander gelebt haben. Über viele, viele, viele Jahrhunderte, da gab es Sprachinseln, dann gab es und das ganze Gemischte und so weiter und so fort. Und keiner hat eigentlich was gegen wen gehabt. Die haben da ganz, ganz lange zusammengelebt, bis dann der Herr Hitler sich ausgetobt hat und dann hat es den Tschechen, den Slowaken auch gereicht und die haben dann die Deutschsprachigen hinausgeschmissen, die Südmeerer, das sind also die, die eigentlich über die Grenze nach, von Laa wohnen, sind also ziemlich viel auch nach Österreich gekommen, weil es halt der kürzere Weg war, sind vertrieben worden, es hat in Wirklichkeit 3 Wöhn gegeben, die Gescheiten, die rechtzeitig gegangen sind, die, die genötigt wurden und die, die zunächst einmal bleiben durften und dann gemerkt haben, nein, im Kommunismus ist doch nicht so lustig und dann noch geflohen sind, bevor also der Eiserne Vorhang dahergekommen ist, antifaschistischer Schutzwall und so. Und ich gehe da mit dem Karl Bloski durch und schaue mir das an, es ist wirklich, wirklich furchtbar. Ja, das sind so, da kannst du umblättern, sind diese Dinge an der Wand, diese Metallgefassten, ich weiß nicht, wie das heißt, und man kann da so umblättern und da ist das durch und das durch und das durch und das durch. Und der Karl Bloski hat mir erzählt, die Leute, die kommen, auch für Deutsche nebenbei bemerkt, deren Familie mal da irgendwo in klein irgendwas gewohnt hat, die kommen eigentlich nur, um zu schauen nach Fotos oder irgendeiner Erwähnung nur des Dörfels, wo die Großeltern herkommen, und dann sind sie glücklich. Also am glücklichsten sind sie überhaupt, wenn sie ein Foto finden, wo das Haus von den Großeltern drauf ist, und am besten natürlich die Großeltern selber. Am besten nur die Großeltern selber mit dem Pfarrer. Es waren viele Evangelische dort, deswegen gab es eine Kirche in Laa, weil die hat man gebaut damals nicht für Laa, weil da waren immer ganz wenig Evangelische, sondern weil es drüben über der Grenze ist und das war halt die Bezirkshauptstadt und das hat man sich gedacht, naja, machen wir halt so. Und also noch in K&K-Zeiten. Und ich gehe da durch eben, jetzt sage ich es zum dritten Mal und sage dann zum Karl, weißt Karl, ich frage mich ja nur, ob mein Amtsnachfolger oder Amtsnachnachfolger so in 50 Jahren dann mit dem islamischen Mufti und mit dem katholischen Priester da gemeinsam das syrische Heimatmuseum einweihen wird und wo dann ganz viele Syrer dastehen werden und dann halt das iranische Heimatmuseum, das afghanische Heimatmuseum etc. und suchen werden irgendein Foto oder irgendeine Erwähnung des Dörfels, wo ihre Großeltern herkommen. Und das hat dann schon sehr, sehr beeindruckend, weil du allein, wenn du da durchgehst, also das Leid spürst, den Wahnsinn spürst, nicht Leute, die jahrhundertelang in aller Ruhe nebeneinander leben, kannst halt Reibereien geben, ja, Reibereien gibt es immer, und dann plötzlich dieser unfassbare Wahnsinn, die äußerste Brutalität und so weiter und so fort. Also gut, das war jetzt das. Jetzt komme ich endlich zum Titel des Podcasts, der Anker, wieso nicht der Glaube. Ich habe jetzt wiederum in letzter Zeit unglaublich viele Diskussionen mit meinen Schülern über Tätowieren und Piercen. Und dann, was weiß ich, wie das heißt, das sind so Löcher in die Ohren, die immer größer werden. Und da ist jetzt dann was ganz was Spannendes passiert, weil die mich alle nicht in Ruhe lassen, also von den Kleinen bis zu den Großen, alle dauernd tätowieren und piercen und Löcher in die Ohren. Habe ich mir dann gedacht, okay, das muss jetzt wirklich was sein. Also wenn sie einfach nicht aufhören damit, dann muss was sein. Zuerst habe ich zum Thema Tätowieren einfach nur gesagt, ja, kannst das eh weglesen lassen. Es funktioniert schon recht gut, das Schweineteuer tut weh, aber es geht, also das abgehakt, weil das ist jetzt die zweite Welle. Also ich bin seit 30 Jahren dabei, ich glaube vor 15 Jahren oder so, oder ist das schon 20 Jahre her? 20 Jahre, glaube ich, war es eine wahnsinnige Welle. Herzliche Grüße an alle Damen, die jetzt gerade zuhören, 30 bis 35 sind und gerade Geld sparen fürs Weglesen ihres Arschgeweiß, weil damals musste man das haben, Also das ist anders nicht gegangen, Arschgeweih, das musste sein. Und war Ruhe, ziemliche Ruhe, das war halt dann, ja, ein paar haben sie halt irgendwie tätowieren lassen und dann ist jetzt wieder diese Welle da. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe mit meinen Schülern geredet und gesagt, was wollt ihr überhaupt mit dem Tätowieren? Und jetzt muss ich sagen, wieso gehen so intensive Gespräche? Ja, weil ich einen Luxus habe, den ihr, meine lieben Kirchenbeitragszahler, nebenbei bezahlt. Ich kann mit zwei Schülern dort sitzen. Und das kämpfe ich auch gegenüber der Subventur immer durch. Nein, ich darf das. Also ich darf das, geht nicht anders, weil sonst können die nicht kommen. Sitze ich mit zwei Schülern dort. Und die beide jetzt unisono und sich vorneigend, also ganz wichtig in der Körpersprache, jetzt will ich gehört werden, sagen, das ist für immer und das ist ein Anker. Das bleibt mir für immer. Und das sind gescheite Kinder. Und dann ist also der große Diskurs losgegangen und den kann ich auch noch nicht beantworten. Es ist eh klar, dass jeder Mensch einen Anker braucht. Jeder Mensch braucht einen festen Ort, der unverrückbar ist. Und für mich ist das natürlich, also ich brauche mich nicht tätowieren lassen, ist schon wieder der Glaube billiger. Sag einfach Gott und Ruhe ist und Jesus Christus, der mich liebt und erlöst hat und passt. Und das ist der Anker meines Lebens. Und der bleibt. Ende. Und dann sitzen wir halt dort und ich habe dann natürlich zu ihnen gesagt, jetzt zu Kinder, ja, das ist schon klar, dass ihr einen Anker braucht und so, warum muss das eine Tätowierung sein? Und dann haben wir einmal ins Reden kommen, des völligen Verlustes der Tradition, des völligen Verlustes von irgendeiner Festigkeit, der völligen Klarheit, dass man alle 10 Jahre einen anderen Beruf hat. Der Tatsache, dass Familien in unglaublicher Geschwindigkeit zerbrechen, etc., etc., etc. Und ich habe mir das dann, das ist ja so schön, dass die mich nicht loslassen mit ihren seelischen Zuständen, deswegen bin ich Pfarrer geworden, und erzählen mir einfach die Gesamtheit des Chaos der heutigen Welt aus der Sicht eines 17-, 18-, 19-Jährigen. Und dann ist es klar, dass tätowiert werden muss, dann ist auch klar, dass er so irgend so ein Piercing nicht mehr reicht, sondern das müssen dann die Löcher in die Ohren werden, weil bei einer gewissen Größe bildet sich das nicht mehr zurück, dann habe ich also wirklich etwas, was für immer bleibt. Und ich sage dann zu ihnen, ja, warum ist es denn nicht die Kirche? Dann haben sie mich ganz lieb angeschaut und so streichel gesagt, also wissen Sie, es ist jetzt heutzutage so, wir wollen sie nicht verletzen, aber eigentlich ist für fast niemanden mehr Kirche irgendwie der Anker im Leben. Dann habe ich darauf gesagt, ja, jetzt muss ich dem aber nachgehen, warum das so ist, weil es wäre einfacher, besser und auch stabilerer Anker. Und dann haben sie mir gesagt, naja, die Kirche hat verloren in dem Moment, wo sie die digitale Revolution nicht mitgemacht hat. Habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil ich mache das zum Beispiel mit und es geht völlig problemlos. Und wir sind uns nicht einig geworden. Wir wissen nur eines, und das ist jetzt wirklich das Ergebnis, dass irgendwas ganz Orges funktioniert, wirklich was ganz was Orges, dass die Menschen allesamt jegliche Lebensfestigkeit verloren haben. Jegliche Beziehungsfestigkeit, jegliches, den festen Ort, der feste Ort, das ist ein Begriff aus der Reformationszeit, die evangelischen Minderheiten wollten immer in den römisch-katholisch regierten Staaten, wir sind jetzt also im 16. Jahrhundert, teilweise 17. Jahrhundert, einen festen Ort, einen Sicherheitsort, den gibt es nicht mehr. Sie können nur noch so weit gehen, dass sie es auf der Haut haben, respektive in der Haut, also schon im Körper. Das ist das Einzige, was man ihnen sozusagen nicht nehmen kann. Diese Geschichte mit der Tätowiererei ist nicht nur eine Welle, das ist nicht nur eine Mode, sondern da ist ganz, 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 ganz was Massives im Laufen. Und zwar etwas ganz Furchtbares. Die Festigkeit ist weg. Der geschützte, der gesicherte Ort, das, was immer bleibt, hat sich aufgelöst auf jeder Ebene. Und vielleicht ist Kirche und Glaube deswegen so irrsinnig schwach, weil die Menschen keine Vorstellung mehr haben vom unveränderlich immer für dich eintretenden, immer abrufbaren, immer Daseinenden, weil es kein Erlebnis von dem mehr gibt. Das ist eine erste Vermutung meinerseits, was dann einfach bedeutet, dass, und das ist mir immer mehr aufgefallen, weil ich das eh für völlig selbstverständlich gehalten, das brauche ich ja nicht sagen, ist natürlich eine völlig klare Angelegenheit, dass der Mensch das braucht. Und, ich bin jetzt abgelenkt gewesen, das Entscheidende dabei ist, dass die Leute irrsinnig darauf reagieren, wenn ich sage, Gott ist immer für euch da. Und das dann immer anders formuliere, dass dieses immer das Entscheidende ist, wo die Leute drauf anspringen. Vielleicht ist es einfach deshalb und vielleicht ist es einfach das, was Kirche heute sagen muss. So ganz, ganz, ganz einfach, ganz fundamental, das, was eigentlich eh jeder weiß und wie es gerade draufkommt, dass es keiner mehr weiß, also keiner mehr weiß. Deswegen sage ich es Ihnen. Es kann wirklich alles fallen. Absolut alles kann sie auflesen. Alles, absolut alles, nur eines nicht. Das ist eigentlich im Glauben völlig klar. Gottes absolutes Ja zu euch. Alles andere wird es bräseln, weil ich habe dann natürlich zu den Kindern gesagt, das bleibt für immer. Ich habe gesagt, nein, das bleibt nur, solange du lebst. Wenn es da mal nicht, dann nicht. Und es verändert sich auch, es verzirkt sich. Und die Tätowierung geht's, ja. Und das Piercing geht da in 5 Jahren irrsinnig auf die Nerven und du tust alles nur Erdenkliche, dass diese depperten Löcher weg sind. Das haben sie natürlich nicht geglaubt, das können sie sich nicht vorstellen. 5 Jahre ist für sie also 1 Million Jahre aus meiner Position. Und sie suchen das Ewige. Das Ewige ist aber nichts, was wir erreichen können. Das Ewige ist nur das, was von Gott auf uns zukommt. Ja, wollte ich Ihnen einfach erzählen. So, jetzt haben Sie ein bisschen eine Vorstellung von einem kleinen Bruchteil meines Tages. Sind andere ganz tolle Dinge passiert. Aber jetzt bin ich auf 18 Minuten 45 Sekunden und damit reicht's für heute. Einen gesegneten Abend und legen wir einfach diesen Tag und vor allen Dingen, ich werde es jetzt tun, in Gottes Hand zurück. Und ansonsten wäre jetzt ganz einfach das Handy abschalten. Gesegneten Abend uns allen.